die Tendenzen zur Gleichberechtigung der Frau in der modernen Orthodoxie gehen. Und eben ausdrücklich in der modernen Orthodoxie, weil man, das ist das, wo ich mich befinde. Und ich denke es auch, es ist besonders spannend, denn im liberalen Judentum ist die Gleichberechtigung der Frau einfach eine Selbstverständlichkeit, auch dadurch, dass man sich nicht notwendigerweise an ältere Traditionen gebunden fühlt. Und in den strengeren Formen der Orthodoxie tut sich natürlich weniger. Das ist, obwohl auch da Dinge geschehen sind. Also es ist so ein bisschen genau der Punkt, wo Leute sind, die sich einerseits halt der mündlichen Tora und der Halacha verpflichtet fühlen, die aber andererseits auch sehen, dass ja, die Stellung der Frau eigentlich nicht so bleiben kann, wie sie war, weil die Gesellschaft sich geändert hat. Sozusagen das Klassische, was als Frauengebote gilt, kommt in einem ja, etwas erschreckenden Text in der Mishnah im Traktat Shabbat, in dem Rahmen darum, wo es geht, welche Kerzen, welches Wachs passend ist, um damit die Shabbatkerzen anzuzünden. Da kommt so in einem Nebensatz, wegen drei Vergehen sterben Frauen bei der Geburt. Wenn sie es nicht genau nehmen mit der Unreinheit der Menstruation, der Absonderung der Abgabe beim Backen und dem Anzünden des Schabbatlichtes. Und ja, das ist natürlich auch jedem klar, dass das nicht wirklich so funktioniert, dass nicht jede Frau, die diese Dinge nicht einhält bei der Geburt, stirbt, sondern es ist irgendwo so eine Formulierung, die zum Ausdruck bringen will, wie wichtig diese Gebote sind. Das Anzünden des Schabbatlichtes ist vielleicht so der Hinweis darauf, dass die Frau eben für die häusliche Seite des Schabbat mehr zuständig ist, eben das Haus vorzubereiten, das Schabbatessen, während der Mann eher in die Synagoge ging. Die beiden anderen Dinge sind eigentlich Bereiche, wo die ganz wichtig sind und wo die Frau eigentlich auch ziemlich viel Kontrolle hat. Die Absonderung der Abgabe beim Backen, das ist also das Gebot, dass man immer, wenn man etwas backt, vom Teich etwas beiseite tut, was eben ursprünglich daran gedacht war, das im Tempel darzubringen und heute nur noch symbolisch genommen wird. Und ähnliche Abgaben gibt es auch, was Gemüse und Obst, also Früchte des Landes angeht. Und das heißt im Grunde genommen, dass die Frau damit natürlich über einen ganz entscheidenden Bereich, der für ihre ganze Familie und auch für alle Gäste, die ins Haus kommen, zuständig ist. Denn wenn sie nicht weiß, wie man das richtig macht oder wenn ihr das egal ist, dann verursacht sie nicht nur ihre eigene Übertretung von Geboten, sondern auch die von anderen. Und da ist natürlich auch eine ziemlich große Selbstständigkeit mitgegeben, denn wenn der Mann sich nicht pausenlos in die Küche stellt und zuguckt, hat er im Moment eigentlich nur die Möglichkeit, seiner Frau zu vertrauen. Und ansonsten ist das also ein Bereich, und der auch durchaus nicht so ganz unkompliziert ist, wo die Frau ihr eigenes Wissen auch braucht. Und ähnlich ist es mit der Unreinheit der Menstruation. Das sind ja auch sehr detaillierte Vorschriften, eben festzustellen, wann die Menstruation zu Ende ist, wie viele Tage man zählen muss, bis man dann in die Mikwe, in das Ritualbad geht und auch die ganzen Vorschriften, wie das genau abzulaufen hat. Auch das sind Dinge, die eigentlich niemand von außen kontrollieren kann. Die kann nur die Frau richtig machen oder eben nicht. Und auch damit beeinflusst sie natürlich auch ihren Mann, der ja genauso ein Vergehen begeht, wenn er mit einer menstruierenden Frau Verkehr hat, wie sie selber. Und auch hier ist der Mann im Grunde genommen darauf angewiesen, dass seine Frau das so tut, wie es sein sollte. Und so auch vor diesem Hintergrund kommen dann auch moderne Argumentationen, die sagen, ja, eigentlich war es ja immer schon so, dass die Frauen zumindest für spezifische Bereiche, in denen sie halt die Kontrolle haben, Dinge wissen mussten und es von daher vielleicht auch gar nicht so revolutionär ist, wenn man also sagt, Frauen dürfen Tora lernen. Und darum habe ich auch diese Frage des Lernens der Tora an den Anfang gestellt und auch, weil das eigentlich so in der historischen Entwicklung des modernen orthodoxen Feminismus war, wirklich die Frage, ob eine Frau Tora studieren darf, hat eigentlich am Anfang gestanden. Wobei ich sollte da vielleicht noch eine Sache zusagen. Also ich konzentriere mich hier auf Fragen der Gleichberechtigung der Frau im engen religiösen Bereich, der eben Studium und das Gemeindegebet angeht. Ein weiterer Bereich wäre natürlich die Frage von Eheschließungen, Ehescheidungen, die nach der Tradition auch durchaus nicht der Frau die gleiche Stellung geben. Das ist ein Gebiet, zu dem es auch eine Menge an Überlegungen, wie man Sachen ändern könnte, gibt. Da merke ich einfach, da das für mich selber nie relevant war, habe ich mich da nicht tiefer mit beschäftigt. Also wenn ich selber vor dem Problem gestanden hätte zu heiraten, wäre ich das ganz anders angegangen. Und von daher bin ich da nicht so tief drin wie in den Themen, die ich heute anführe, die für mich sozusagen meinen Alltag betreffen. Also es gäbe noch andere Themen, die man in dem Rahmen durchaus auch angehen kann, natürlich. Ja, also das Studium der Tora, wir hatten ja schon letztes Mal auf dem Sefer HaChinuch bei den Geboten zu Deuteronomium 6 gehört, dass man verpflichtet ist, die Söhne und nicht die Töchter zu lehren. Ich lese das hier nochmal vor. Dieses Gebot, also die Söhne zu lehren, gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit, für Männer, aber nicht für Frauen. Wie es heißt, eure Söhne und unsere Weisen seligen Angedenkens legten es aus und nicht eure Töchter. Und so ist die Frau auch nicht verpflichtet, ihren Sohn zu lehren. Denn jeder, der nicht zu den zum Lernen Verpflichteten gehört, gehört auch nicht zu den zum Lehren Verpflichteten. Dennoch ziemt es sich für jede Frau, sich darum zu bemühen, dass ihre Söhne nicht Ungelehrte sein werden, obwohl sie nach der Vorschrift der Tora nicht dazu verpflichtet ist. Und sie wird guten Lohn für ihre Mühe bekommen. Und auch für die Frau, die Tora gelernt hat, gibt es Lohn. Und trotzdem ordneten die Weisen an, dass ein Mann seine Tochter nicht Tora lehren soll, weil die Frauen leichten Sinnes sind und mit ihrer beschränkten Einsicht die Worte der Tora zu leeren Worten machen. Das ist wohl so der erste Text, wo sich eine Frau wirklich ausführlich mit dieser Frage des Toralernens von Frauen auseinandergesetzt hat. Das war die Rabbinerin Regina Jonas, die eigentlich nach allem, was wir wissen, die erste zumindest formell ordinierte, als Rabbinerin ordinierte Frau war. Geboren in Berlin 1902, eigentlich eher in einer Familie, die aus Osteuropa stammte, auch zu einer wirtschaftlich eher schwächeren Schicht gehörte, also gar nicht mal zu den aufgeklärten deutschen Juden sozusagen. Und also sie war eigentlich von Haus aus eher orthodox und ist es in ihrer Lebenspraxis auch immer geblieben. Aber sie hatte den ungeheuren Wunsch, Rabbinerin zu werden, wohl auch, weil sie eine sehr große Gabe hatte, Menschen zu unterrichten, zu predigen und irgendwo den Wunsch hatte, das weiterzugeben. Und sie hat dann in Berlin an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, das war das liberale Rabbinerseminar, hat sie sich eingeschrieben. Heute ist das Abraham-Geiger-Institut in Potsdam, ist der Nachfolger dieses Seminars. Und sie hat sich eben dort eingeschrieben, weil das orthodoxe Hildesheimer Seminar in Berlin keine Frauen genommen hätte. An der liberalen Hochschule für die Wissenschaft des Judentums gab es bereits Frauen, die studiert haben, aber nicht mit dem Ziel, Rabbinerinnen zu werden, sondern sich als Religionslehrerin ausbilden zu lassen oder allgemein ihr jüdisches Wissen zu erweitern. Und was Regina Jonas so klar gesagt hat, ich will aber Rabbinerin werden, war auch für das Reformjudentum damals ein sehr provokativer Gedanke. Und sie hat dann schließlich eine Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben. Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden? Das ist, nachdem ihr Nachlass in Berlin wiederentdeckt wurde, ist das von Elisa Klapeck, die heute selber Rabbinerin in Frankfurt ist das herausgegeben worden. Und eigentlich hat sie da sich schon mit all den wichtigen Fragen, die die Stellung der Frau angehen, befasst. Und sie ist aber, sie hat diese Arbeit mit Erfolg geschrieben, bei dem für Talmud zuständigen Professor. Der ist aber dann kurz nachdem sie die Arbeit abgeschlossen hatte, verstorben und konnte sie von daher nicht mehr ordinieren. Er wäre wahrscheinlich bereit gewesen, das zu machen. Edward Bennett, aber und sein Nachfolger war aber nicht. Und sie hat dann noch einige Jahre gebraucht, bis sie einen Rabbiner gefunden hat. Das war dann der Mannheimer Rabbiner, der sie ordiniert hat. Und man, die liberale Gemeinde in Berlin hat ihr auch nie ermöglicht, in der großen Synagoge zu predigen. Sie hat in Altersheimen, in Schulen, manchmal bei kleineren Gebeten, bei Hochzeiten gepredigt. Aber die volle Gleichstellung hat ja auch die liberale Gemeinde von Berlin nicht gegeben. Sie ist schließlich nach Theresienstadt deportiert worden und auch von da ist noch eine Liste von Vorträgen, die sie gehalten hat, erhalten geblieben, nicht die Vorträge selbst, sondern auch manche Zeugnisse berichten, wie sehr sie wirklich versucht hat, dort pastorale Tätigkeit zu machen, Menschen beizustehen und ist dann von zusammen mit ihrer Mutter von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert worden und wohl sofort bei ihrer Ankunft dort in den Gaskammern ermordet worden. Und interessanterweise, obwohl auch andere führende Rabbiner aus Berlin, Leo Beck, der überhaupt der Führer des deutschen Judentums war, auch nach Theresienstadt deportiert worden und natürlich Regina Jonas kannten, eigentlich hat niemand von diesen Männern von ihr erzählt. Sie ist fast verloren gegangen und durch einen Zufall, eigentlich wurde in den 1990er Jahren im Archiv in Berlin, in der jüdischen Gemeinde, wurde ihr Nachlass gefunden und darin eben auch ihre Arbeit dazu. Und ich habe hier eigentlich fast die Hälfte der Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Frauen Torah studieren dürfen. Denn wie gesagt, eine der wichtigsten Tätigkeiten des Rabbiners ist es ja, Torah zu unterrichten. Und von daher muss erstmal festgestellt werden, ob Frauen Torah lernen und lehren dürfen. Und alles andere folgt im Grunde genommen daraus. Und so schreibt Regina Jonas also dazu. Die Grundquelle, die einen Einblick in das Für und Wider bezüglich des Lernens mit der Frau gibt, ist die allbekannte Stelle im babylonischen Talmud, Sotah 20. Hieraus folgerte Ben Asai, dass man verpflichtet sei, seine Tochter Torah zu lehren, damit sie, wenn sie das Fluchwasser trinken muss, wisse, dass das Verdienst ihr beistehe. Es ist diese sehr merkwürdige Geschichte in Numeri 5, dass wenn ein Mann seine Frau des Ehebruchs verdächtigt, er sie zum Priester bringen kann und der sie ein besonders gemixtes Wasser trinken lässt, wo der Gedanke ist, wenn sie schuldig ist, wird ihr Bauch sich aufblähen und sie wird schließlich daran sterben. Und wenn sie nicht schuldig ist, kann sie das Wasser ungefährdet trinken und wird danach sogar schwanger werden. Und es gibt dann eine Stelle im Talmud, die sagt, es gibt Frauen, die nicht sofort an dem Fluchwasser sterben, sondern vielleicht erst nach einigen Jahren. Und das ist dann, wenn sie eben abgesehen davon, dass sie Ehebruch begangen haben, doch auch einige Verdienste haben, dass das sozusagen die Wirkung des Wassers hinauszieht. Und das ist das, worauf Ben Asai hier anspricht. Sprich zu sagen, dass sie wisse, dass das Verdienst ihr beistehe, aber sich nicht darauf verlassen kann, dass sie das allgemein rettet, sozusagen. Und dann kommen eben andere Meinungen dazu. Rabbi Eliezer sagte, wer seine Tochter die Tora lehrt, lehrt sie Ausschweifung. Rabbi Joshua sagte, einer Frau ist ein Kap, das ist eine Messeinheit, und Ausschweifung lieber als 9 Kap und Enthaltsamkeit. Er pflegte zu sagen, ein dummer Frömmling, ein listiger Bösewicht, eine pharisäische Frau, also man meint eine schriftgelehrte Frau ist wohl gemeint damit, und die Schläge der Pharisäer, das sind diejenigen, die die Welt zugrunde richten. Also hat man sozusagen alle Vorurteile gegen Frauen hier versammelt und darüber schreibt Regina Jonas, es ist ersichtlich, dass ein Lehrer für das Lernen ist, sogar sagt, dass man verpflichtet dazu ist. Einer ist dagegen, Entschuldigung, dass ein Lehrer, also einer der Rabbinen für das Lernen ist, sogar sagt, dass man verpflichtet dazu ist. Einer ist dagegen und sieht es als Ausschweifung an. Und der Dritte hält sie des dazu nötigen Ernstes nicht für fähig. Deshalb wird gesagt, dass man nicht mit ihr lernen soll. Aber es ist dies nur als guter Rat gemeint, Ein halachisches Verbot ist aber darin nicht zu erblicken. Aus der Toral ist durch Hakhel das Gebot zu versammeln und die alle zu lehren in Deuteronomium 31 bekannt, dass Frauen belehrt werden. Es wird allerdings gesagt, dass das Belehrtwerden sich auf bloßes Hören beschränken soll, um die Gebote erfüllen zu können. Das geht auch auf Raschis Kommentar zu dem Vers zurück, wo es heißt, die Männer kommen, um zu lernen und die Frauen, um zu hören. Ist wirklich zu diesem Zweck bloßes Hören genug? Ist nicht jedes Können eine Art Lernen? Denn Hören ohne zu verstehen ist doch sinnlos. Dinge, die beim Hören nicht verstanden worden sind, müssen durch Fragen klargestellt werden. Das Ergebnis ist wieder ein Belehrtwerden. In der Talmudstelle Kiddushin 29b handelt es sich ja nur darum, dass man nicht befohlen ist, sie zu belehren. Denn wer zu lernen verpflichtet ist, ist auch zu lehren verpflichtet. Wer nicht zu lernen verpflichtet ist, ist auch nicht zu lehren verpflichtet. Wer andere belehren muss, muss selbst lernen. All das ist bei ihr nicht der Fall. Jedoch freiwillig kann sie lernen, denn all dieses ist keine Gesera ohne Sinn. Also ein Gesera ist der Fachterminus für ein Gesetz, das keine logische Begründung hat. Wie etwa bei Shatnez, dem Verbot, einen aus Wolle und Leinen gewebten Stoff zu tragen. Es werden nur Ratschläge gegeben, es nicht zu tun, aus einer bestimmten Einschätzung der Geistesart der Frau. Das schließt also nicht ein freiwilliges Aufsichtnehmen des Untersagten aus. Wie ja auch aus dem Talmud hervorgeht, dass allmählich der Gedanke, mit ihr zu lernen, schon Platz gegriffen hat. Was soll aber alle Theorie, wo talmudische Beispiele eine beredte Sprache sprechen, für die Tatsache, dass Frauen von Männern gelernt haben, sogar die mündliche Tora. Und sie bringt dann Beispiele eben für Frauen, die wir aus der rabbinischen Tradition kennen, die sowohl gelernt als auch gelehrt haben. Es heißt, wie bekannt ist, der größere Teil der Frauen kann sich nicht auf Tora-Lernen einstellen und macht aus der Tora leeres Geschwätz, Unnützes. Wenn sie aber, wie oben bemerkt, freiwillig lernen will, ohne es doch zu müssen, bekundet sie doch damit, dass sie sicher ihre Aufmerksamkeit und Kraft des Verstandes auf ernstes Studium lenken will. Allerdings weit schwieriger ist der harte Grund, den der Rambam Maimonides angibt, wegen ihrer Geistesarmut. Hierzu wäre Folgendes zu sagen. Erstens, wenn Geistesarmut, minderes Verständnis für die zu lernenden Dinge bei ihr vorhanden ist, so kann keineswegs ihr der Vorwurf gemacht werden, dass es im Wesen der Frau liegt, für Geistiges unbegabt zu sein. Ist es denn ein Wunder, wenn die Frauen so lange von freier Übung ihrer Geisteskräfte ferngehalten wurden, dieser Mangel an Schulung es bewirkt hat, dass sie nicht so tief den Dingen folgen kann, wenn sie an sie herantreten, wie der Mann es kann? Gegen all diese Mängel, die der Frau anhaften, gibt es ein einziges Mittel, eben das der geistigen Schulung. Denn alle Kräfte, die im Menschen vorhanden sind, verkümmern, wenn sie nicht ausgelöst werden. Um mal von der heutigen Zeit zu exemplifizieren, ist heute doch aus den Tatsachen der geistigen Berufe, die die Frauen bekleiden, und aus ihrer sonstigen Tätigkeit ersichtlich, dass sie sehr wohl Konzentrationsfähigkeit und Auffassungsgabe für wissenschaftliches Arbeiten besitzen. Also soweit Regina Jonas, die dann natürlich schließlich und endlich zu der Folgerung kommt, dass Frauen natürlich Tora lernen und lehren dürfen und sich auch zeigt, dass es ja nicht weniger um Dinge geht, die wirklich verboten sind, sondern mehr um irgendwelche Vorurteile, die man hat und die man versuchen kann, auf rationale Weise auszuräumen, könnte man sagen. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu? Frau Skeet?
Hatten die Frauen denn die Zeit dafür zum Tora-Studium?
Das ist natürlich auch die Frage. Das ist auch, wie wir das gleich bei den Tfilin sehen werden, ein Grund dafür, der angegeben wird, warum Frauen die Gebote, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind, nicht erfüllen müssen, ist, dass man sagt, ja, die müssen sich um ihre Kinder kümmern, um die Familie kümmern und es bleibt keine Zeit. Aber andererseits, die Männer hatten ja auch oft eine Menge damit zu tun, überhaupt genug Geld für ihre Familie zu verdienen, waren auch, sei es als Bauern, sei es als Handwerker, Händler auch beschäftigt. Und das wird auch, also wenn es um die Verpflichtung der Männer, Tora zu lernen geht, wird auch immer gesagt, ja, das hatten wir ja auch letztes Mal im Sefer Chinuch, also selbst wenn jemand eben ganz arm ist und arbeiten muss, um überhaupt das Nötigste zu verdienen, jeder, egal wer, muss irgendwie Raum für die Tora finden. Und vor dem Hintergrund müsste man dann sagen, muss man auch für Frauen irgendwo die Zeit dann schließlich finden. Das letztlich die Forderungen der Familie und des Hauses eigentlich auch nicht größer sein müssen als die des Mannes, der das Geld nach Hause bringen musste damals.
Ja, die andere Frage, die ich noch hätte, wäre auch, oder dass ich auch damit groß geworden bin, mit der Überlegung, dass oft ja auch die Frauen zumindest zu Hause für die religiöse Erziehung und Weitergabe religiöser Traditionen ja im Grunde genommen auch mit verantwortlich waren. Es findet ja nicht alles nur, ich sag mal, in der Synagoge statt. So, und die angefangen von der Kleinkindererziehung ja im Grunde genommen. Wird das irgendwo diskutiert im orthodoxen Judentum?
Eigentlich weniger. Ich meine, es ist natürlich, also ich denke, irgendwo selbstverständlich, dass sozusagen die Töchter von ihrer Mutter lernen irgendwo. Wenn sie in der Küche helfen, lernen sie, wie man eine koschere Küche führt. Und natürlich gibt es Dinge, die Kinder, sowohl Söhne als auch Töchter, durch die Praxis der Mutter im Haus sehen. Aber das Torah-Studium im engen Sinne, was eben Lernen von Texten bedeutet, da hatten wir ja auch letztes Mal im Sefer Chinuch gesehen, dass das eben das Gebot ist, das für den Vater gilt, dass der halt seinem Sohn Verse vorsprechen soll. Und was dann ja auch heißt, und wenn der Sohn alt genug ist, soll er ihn auch zu einem Lehrer bringen. Also es ist schon irgendwo, und das war auch wirklich, wo jüdische Gemeinden, auch wenn sie in Deutschland auch ganz kleine Gemeinden waren, sich immer bemüht haben, wirklich einen Lehrer zu haben. Also schon der Gedanke, dass man natürlich gewisse grundlegende Dinge im Haus mitbekommt, aber für das weitere Einsteigen schon ein Lehrer nötig ist auch.
Aber ich sag mal, das praktische Halten der Gebote, es gibt ja ganz viele Speisevorschriften und so weiter, sind ja im Grunde genommen, wenn die Frauen den Haushalt bedienen, ja an der Stelle ja auch eher die Frauen.
Ja, also das werden sicher die Töchter in der Küche mitbekommen haben und natürlich auch was man am Schabbat machen darf und was man nicht machen darf, das sind natürlich Dinge, die in der Familie zum Ausdruck kommen. Das ist sozusagen das, was man weiß, sozusagen für die praktischen Dinge und was eben das Ideal wäre, wenn man richtig Tora studiert, dass man diese Dinge noch vertieft lernt und eben sieht, wie das in den Quellen dargestellt wird, dass es sozusagen über das hinausgeht, was der praktische Alltag erfordert.
Ja, danke.
Ja, und es sieht inzwischen also schon so aus, also es gibt heute Mädchengymnasien, im Normalfall im orthodoxen Schulbetrieb wird nach Geschlechtern getrennt unterrichtet. Also darum sagte ich hier Gymnasien für Mädchen, in denen eben auch Talmud unterrichtet wird, in denen man Abitur im Talmud machen kann. Es gibt auch parallel zu den Männer-Torah-Schulen auch Frauen-Torah-Schulen, welche wo gemischt unterrichtet wird, das ist noch relativ selten, gibt es einzelne. Und es gibt auch solche Frauen-Torah-Hochschulen, die auch Ausbildungen, die der Ausbildung zum Rabbiner ähnlich sind, anbieten. Und da, wo Frauen durchaus auch wirklich manchmal jahrelang da Dinge lernen, ähnlich wie die Männer, und oft auch dafür gesorgt wird, dass sie Stipendien dafür bekommen, damit sie eben das längere Zeit machen können. Und was wirklich sehr verbreitet ist inzwischen, ist, dass die Mädchen, die Abitur gemacht haben, dass sie sich danach ein Jahr Zeit nehmen, Torah zu studieren. Und manche machen das zusammen mit einem sozialen Jahr, manche machen das so. Also das gehört fast selbstverständlich in der modernen Orthodoxie inzwischen dazu. Und es war sicher auch eben diese wirklich zunehmende Torah-Gelehrsamkeit, also Torah im weitesten Sinne, die den Talmud natürlich einschließt, die dazu geführt hat, dass dann auch Fragen kamen, ja, wie ist es mit der Frau im Gebet, wie ist es mit den positiven Geboten, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind, von den Frauen ausgenommen wird. Also sozusagen, wenn in dem einen wichtigen Bereich des Studiums die Frauen im Grunde genommen immer mehr auf gleicher Stufe wie die Männer treten, wie sieht es dann mit anderen liturgischen Dingen aus? Und da habe ich jetzt hier als Beispiel die Tfilin gesehen. Das hatten wir ja auch letztes Mal im Sefer HaChinuch gesehen, dass es für die damalige Zeit eine relativ offene Einstellung hat, zu sagen, Frauen sind zwar ausgenommen, aber sie können sie doch anlegen. Und ich habe auch deswegen die Tfilin genommen, weil die von all den Geboten, von denen Frauen ausgenommen sind, eigentlich als am meisten umstritten ist, ob sie das auch durchführen können. Es gibt andere Gebote, wie eben zum Beispiel, das wir letztes Mal auch hatten, das Schmalesen im Rahmen des Gebetes. Da wird es keiner komisch finden, wenn die Frau sowieso betet, wenn sie auch diesen Teil des Gebetes betet, zu dem sie nicht verpflichtet ist. Das Hören des Shofar an Rosh Hashanah, wir werden ja nächstes Mal über die biblischen Feste sprechen, da wo eben da das Hören des Shofar ganz wichtig ist, aber eben auch ein Gebot ist, das an eine bestimmte Zeit gebunden ist. Und eigentlich sind Frauen davon ausgenommen, aber selbst die ultraorthodoxeste Frau wird vielleicht das einzige Mal im Jahr dafür in die Synagoge gehen, um den Shofar zu hören. Und es gibt dafür für die Frauen, die eben aufgrund von Familie es vielleicht nicht geschafft haben, zu dem Shofarblasen der Gemeinde zu kommen, gibt es dann oft nochmal ein eigenes Blasen, was für die Frauen gemacht wird. Also das ist was völlig Akzeptiertes bis Selbstverständliches, dass Frauen den Shofar hören. Was das Sitzen in der Sukkah, in der Laubhütte angeht, ist es etwas, was einfach praktisch oft gemacht wird. Denn wenn die ganze Familie in der Sukkah sitzt, werden die Frauen nicht draußen sitzen. Allenfalls, wenn die Sukkah so klein ist, also manchmal ist die auf dem Balkon oder der Balkon ist nur halb nicht überdacht und damit richtige Sukkah, dann gibt es Familien, die sagen, okay, dann kann der weibliche Teil der Gäste und der Familie sitzt dann halt in dem Teil, der keine richtige Sukkah ist. Aber sozusagen, wenn die Sukkah groß genug ist, ist es halt normal, dass man zusammensitzt und von daher ist das auch nicht besonders diskutiert. Das sind eigentlich die Gebetsfäden, der große Gebetsmantel, der beim Morgengebet getragen wird und die Tfilin, der meiste Widerspruch kommt und wo es auch, also die Tfilin werden nicht am Schabbat getragen, weil eben auch der Schabbat als besonderes Zeichen der Verbindung mit Gott gilt und deswegen die Tfilin, die auch dafür Zeichen sind, eben nicht getragen werden. Von daher, weil die meisten Frauen eben nur am Schabbat in die Synagoge gehen, fällt das weniger auf. Aber wenn eine Frau werktags in eine orthodoxe Synagoge gehen will, würde das in den meisten Synagogen nicht besonders gut ankommen, wenn sie da Tfilin anlegt. Und gerade auch in Jerusalem an der Westmauer, an der Klagemauer, wenn Frauen das da machen, kann es durchaus zu Anpöbeleien kommen, sowohl von den Männern auf der gegenüberliegenden Seite als auch durch andere Frauen, die der Meinung sind, dass sich das nicht gehört. Also von daher ist es etwas sehr Umstrittenes. Und ich habe hier Dinge zusammengefasst nach einem Artikel von Alisa Berger, eine Bekannte von mir, die eigentlich vom Beruf her eher Mathematikerin ist, die aber auch eben nebenbei viel Torah studiert hat und sich gerade mit dieser Frage des Tragens von Tfilin auseinandergesetzt hat. Und ja, an dem Beispiel sieht man auch, wie eine solche Frage eigentlich behandelt wird. Also zu sagen, welche Quellen wichtig werden und wie man die gegeneinander abwägen kann. Also wir hatten schon letztes Mal den Sefer HaChinuch dazu, wo es eben zu den Tfilin heißt, dieses Gebot gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit, für Männer, aber nicht für Frauen, weil es zu den positiven Geboten gehört, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind. Wenn sie sie jedoch anlegen wollen, hält man sie nicht davon ab und sie bekommen Lohn dafür, aber nicht denselben Lohn wie der Mann, denn der Lohn dessen, dem etwas befohlen ist und der tut es, ist nicht wie der Lohn dessen, dem es nicht befohlen ist und der tut es. Und im Traktat Eruvin im Abschnitt, wer Tfilin findet, sagten unsere Weisen seligen Angedenkens, dass Michal, die Tochter Sauls, Tfilin anlegte und die Weisen sie nicht davon abhielten. Aber wenn man jetzt in den Talmud selber, in den Traktat Eruvin reinsieht, sieht man, dass diese Diskussion etwas komplizierter ist. Da heißt es nämlich, da die Weisen sie nicht davon abhielten, ist es offensichtlich, dass sie der Meinung waren, dass dies ein positives Gebot ist, dessen Erfüllung nicht an eine bestimmte Zeit gebunden ist, also gar nicht in die Kategorie der Gebote fällt, von denen Frauen ausgenommen sind. Aber jetzt kommt die Gegenmeinung. Aber ist nicht eine andere Möglichkeit, dass er, der Weise, der sagte, dass sie sich nicht davon abhielten, dieselbe Meinung vertrat wie Rabbi Yossi, der entschied, es ist Frauen erlaubt, ihre Hände auf ein Opfertier zu stützen. Das ist ein Gebot, von dem eindeutig auch gesagt wird, dass Frauen dazu nicht verpflichtet sind, aber er erlaubt es ihnen auch. Und daraus ergibt sich der Grundsatz, dass es erlaubt ist, ein Gebot zu erfüllen, zu dem man nicht verpflichtet ist. Also in dem Sinne lässt sich dieser Grundsatz hier eventuell anwenden. Dagegen hat der palästinische Talmud im Traktat Brachot eine andere Meinung zu dem Tragen der Tfilin von Michal. Rabbi Chizkia im Namen Rabbi Abahus, die Weisen protestierten dagegen. Und da steht im Hintergrund, sie sind der Meinung, dass es nicht erlaubt ist, ein Gebot zu erfüllen, zu dem man nicht verpflichtet ist. Das ist aber in der Tat die Minderheitsmeinung. Die Mehrheitsmeinung hält es für erlaubt, ein Gebot zu erfüllen, zu dem man nicht verpflichtet ist. Aber eben bei den Tfilin kommen noch besondere Schwierigkeiten dazu. Das hören wir zum ersten Mal bei den Tosafisten, eben den Talmud-Kommentatoren der Generation nach Rashi, die nämlich zu dieser Stelle in Talmud kommentieren. Die Weisen, die gegen Michals Tfilin tragen, protestierten, taten es, weil Tfilin einen sauberen Körper erfordern und Frauen nicht auf Sauberkeit achten. Das ist auch etwas Typisches eben für die spätere Auslegung, dass man Dingen, die im Talmud eigentlich als Tatsache präsentiert werden, dass man versucht, ihnen einen Grund zu geben. Dieser Grund ist vorher nie erwähnt und hier wird es eben mit dem sauberen Körper betont. Und da kommt dann ausführlicher noch der Maharam von Rottenburg aus dem 13. Jahrhundert dazu, der entschieden hat, Frauen sollen keine Tefillin tragen, weil sie nicht wissen. Und dieses Nicht-Wissen kann man entweder so interpretieren, es besteht keine Möglichkeit dazu oder sie sind nicht entsprechend unterrichtet, wie man sich im Zustand der Sauberkeit und eine andere Quelle schreibt, der Reinheit hält. Aber Lisa Berger ist der Meinung, dass es hier nicht um die Unreinheit der Menstruation geht, allenfalls vielleicht um die technische Unsauberkeit, die durch das ausfließende Blut kommt. Und sie folgert im Grunde genommen für die heutige Situation, dass die Sicht des Maharam von Rottenburg und der Tosafisten eigentlich nicht mehr relevant ist, weil die heutige Hygiene ermöglicht, Unsauberkeit durch Menstruation zu verhindern. Und Frauen, die eben die wissen, wie wichtig es ist, auf die Hygiene zu halten, wenn man Tfilin anlegt, kann man auch davon ausgehen, dass sie dann die Vorschriften lernen, um die Tfilin auch entsprechend anzulegen. Dann haben wir von Rabbi Jesaja von Trani eine andere Argumentation. Und hier sieht man eben, was jetzt passiert, ist im Grunde genommen, wenn man eine solche Frage halachisch diskutiert und vielleicht zu einer neuen Antwort kommen will, schleppt man die ganze Tradition mit. Also einfach wirklich alle zu sehen, die was gesagt haben. Und es spielt dann auch eine Rolle, wie groß die Autoritäten sind, was die Mehrzahl der Meinungen ist. Das sind alles so Dinge, die man dann nachher gegeneinander abwägen kann. Aber erstmal muss man eigentlich alles zusammensuchen, was zu dem Thema gesagt worden ist. Und hier jetzt eben, wie gesagt, Rabbi Jesaja von Trani, der gesagt hat, Frauen sollen keine Tfilin tragen, weil es aussieht wie die Wege der Abtrünnigen, die die Worte der Weisen übertreten und die Quelle nicht so interpretieren wollen, wie diese es tun. Also es geht ja eigentlich gar nicht um ein wirkliches Problem, sondern um einen Augenschein, der erzeugt wird. Dass sie sozusagen sich nicht damit zufrieden geben, dass die Weisen gesagt haben, die Frauen sind davon ausgenommen, sondern anders die Dinge sehen. Und dass das wirklich so aussehen könnte wie Leute, die im Grunde genommen kein Interesse mehr an der mündlichen Tora haben. Dann der Shulchan Aruch, den hatten wir in der ersten Sitzung eigentlich als das Kompendium, was bis heute für orthodoxe Juden und Jüdinnen verpflichtend ist. Der schließt nicht aus, dass Frauen Tfilin tragen. Aber dagegen kommt halt, dass die drei führenden aschkenasischen Autoritäten des 16. Jahrhunderts und darunter eben Rabbi Moses Issales, der die aschkenasischen Ergänzungen zum Shulchan Aruch geschrieben hat, der Levush und der Maharshal dagegen sind. Und Maharshal erklärt auch, warum die Weisen, wie wir es im Talmud gesehen haben, nicht gegen Michal protestiert haben, weil sie sozusagen eine Ausnahme war. Sie war eine Königstochter, hatte keine Kinder und war ein gerechter Mensch. Und daher konnte sie auf die Sauberkeit achten. Und man kann das nicht deswegen auf alle anderen Frauen ausweiten. In der Kabbalah, in der jüdischen Mystik, kommt dann eine ganz andere Argumentation. Frauen sollen keine Tfilin tragen, weil diese ein Geheimnis der männlichen Welt sind. Also eigentlich ganz stark in der jüdischen Mystik, dass da wirklich Frauen und Männer jede ihre Rollen haben und dass die Welten eigentlich nicht vermischt werden sollen. Dann haben wir dagegen eigentlich für das 16. Jahrhundert schon eine sehr moderne Ansicht von Maset Binyamin, dass Frauen Tfilin tragen dürfen, weil dem Problem der Sauberkeit wichtigere Aspekte gegenüberstehen. Das ist auch so eine Technik, eben wenn man in die Argumentation geht, was das Wichtigere ist. Und er sagt nämlich, die Tfilin symbolisieren die Übernahme des himmlischen Jochs, das heißt der Verpflichtung auf die Gebote, weil ich mir ja die Texte an den Körper hefte, in denen eben man auf die Gebote verpflichtet wird, und sie geben den Frauen eine spirituelle Befriedigung. Demgegenüber kommt der Shvut Yaakov, eine Generation später: Frauen sollen keine Tfilin tragen, weil Trauernde keine Tfilin tragen, da ihnen die nötige Konzentration fehlt. Und warum sind Frauen Trauernde? Weil auf ihnen Evas Fluch liegt. Also da sieht man auch nochmal eine Tendenz, die durchaus nicht im Gesamtjudentum so ist, aber in bestimmten Richtungen, dass man eben die Strafe für Eva, nachdem sie von der Frucht gegessen hat, als etwas sieht, was die Frauen in einen Zustand permanenter Trauer bringt. Der Maharam Schick sagt, Frauen sollen keine Tfilin tragen, weil sie damit die Sünde übertriebenen Stolzes begehen. Also sagen, etwas tun wollen, was eben nicht ihre Sache ist. Der Aruch Shulchan kehrt im Grunde genommen zurück, was schon die Tosafisten gesagt haben. Es ist so schwierig, die notwendige Sauberkeit einzuhalten, dass nur der, wer verpflichtet ist, die Tfilin zu tragen, das riskieren kann. Der Chafetz Chaim, auch gerade für ultraorthodoxe Juden und Jüdinnen, haben bis heute ein ganz wichtiger Entscheider, sagt, dass Frauen keine Tfilin tragen sollen wegen des Problems der Sauberkeit. Aber hintenrum kann man irgendwie doch den Eindruck bekommen, dass es grundsätzlich möglich ist, dass sie tragen. Denn er schreibt an anderer Stelle, eine Frau, die die Verpflichtung übernommen hat, Tfilin zu tragen, kann nicht Tfilin-Schreiberin sein, da ihre Verpflichtung eine geringere ist, eben eine, die sie freiwillig übernommen hat, als die des von Geburt Verpflichteten. Und wenn wir die führenden orthodoxen Rabbiner des 20. Jahrhunderts sehen, Rabbi Moshe Feinstein, der in den USA gelebt hat, und Rabbi Judah Herzl Henkin, der in Israel gelebt hat, sie gehen im Grunde genommen nach der Entscheidung von Moses Issales, dass Frauen keine Tfilin tragen sollten, während Rabbi Eliezer Berkowitsch es erlaubt hat, basierend auf der heutigen Möglichkeit für die nötige Sauberkeit zu sorgen. Und jetzt haben wir im Grunde genommen, dass nachdem Eliezer Berger alle diese Positionen dargestellt hat, kommt sie zu ihrer eigenen Schlussfolgerung, die zwar nicht formal als rabbinische Entscheidung definiert wird, aber im Grunde genommen ist das, was sie tut, was ihre Schlussfolgerung ist, wie man die Praxis heute handhaben kann. Sie schreibt, in der heutigen Realität, in der Frauen in Torah und Halacha unterrichtet sind, glaube ich, dass man annehmen kann, dass sie das Gebot der Tfilin ernst nehmen werden. Die empirische Beobachtung orthodoxer Frauen, die Tfilin tragen, bestätigt diese Vermutung. Rabbi Judah Herzl Henkin schlug bei seiner Entscheidung, dass Frauen keine Tfilin tragen sollen, vor, dass Frauen sich stattdessen darauf konzentrieren sollten, ihre Verbindung zum Judentum auf andere Weise zu stärken. Ähnlich haben andere in verschiedenen Kontexten vorgeschlagen, dass orthodoxe Frauen ihren Glauben eher in intensivem Torah-Studium als durch Änderungen auf rituellem Gebiet zum Ausdruck bringen sollten. Dies sind nützliche Vorschläge, wenn man gegen das Tragen von Tfilin entscheidet. Dennoch bringt eine Befürwortung einen Vorteil. Je mehr Möglichkeiten existieren, um die Verbindung zur Religion auszudrücken, desto mehr können Einzelne sich entscheiden, sich auf die Möglichkeiten zu konzentrieren, die ihnen besondere spirituelle Befriedigung geben und für die sie eine spezielle Begabung haben. Torah-Studium mag nicht für alle passend oder ausreichend sein. Karitative Tätigkeit mag für manche Frauen ein wichtiger Punkt sein. Studium für andere, Gebet für weitere. Wenn Tefillin ein halachisch legitimer Weg sind, Religion zum Ausdruck zu bringen und Befriedigung zu erfahren, gibt es keinen Grund, sie als Möglichkeit für orthodoxe Frauen auszuschließen. Wenn man Leute bittet, einen orthodoxen Juden beim Gebet zu zeichnen, werden die meisten jemanden zeichnen, der Tefillin trägt. Die Person, die sie zeichnen werden, wird vermutlich ein Mann sein. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Tefillin ein Accessoire sind, das auf einzigartige und intime Weise mit jüdischem Gebet verbunden ist. Wie wir in diesem Artikel gezeigt haben, gibt es kaum halachische Gründe, jüdischen Frauen den besonderen Ausdruck jüdischen Glaubens, den Tefillin darstellen, vorzuenthalten. Ja, soweit unser Thema zu den Tefillin. Konnten Sie dem Argumentationsverlauf folgen? Was halten Sie von diesen Argumentationen und sind sonst noch weitere Fragen, Anmerkungen dazu da? Frau Herrit? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ah ja, jetzt ist frei. Ne? Ja. Eine Nachfrage, was heißt das, beim Gebet zu zeichnen?
Nein, das ist, wenn man jemandem bitten würde, zeichne einen orthodoxen Juden beim Gebet, sozusagen, wenn man das als Aufgabe bekommt. Das ist sozusagen das, was sie sich vorstellt. Ja. Und sie geht davon aus, wenn das jemand tut, wird er normalerweise diesen betenden Juden mit Tefillin zeichnen. Das ist eigentlich sozusagen ein Gedankenspiel, was sie damit macht, um die Bedeutung der Tefillin zu zeigen.
Nein, danke.
Mir ist nur aufgefallen, beim, ich sag mal, die Parallelität, wie in der katholischen Kirche Frauen draußen gehalten werden an bestimmten Stellen. Also darauf hinzuweisen, dass es ja ihre, also hier steht ja, ihre Verbindung zum Judentum auf andere Weise zu stärken, wäre eine Möglichkeit. Und das ist ja immer so der Klassiker. Und dafür spricht auf der anderen Seite einfach mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen in der Art und Weise, ich sag mal, wie es ihrem Charisma entspricht, ihre Religion ausüben können. Und das bringt die Religion in der Regel eigentlich weiter. Und das ist eine ganz ähnliche Argumentation, die wir hier in der Kirche eigentlich auch haben, wenn wir für alle möglichen Dinge, Frauenpriestertum, Frauen predigen, taufen und so weiter eintreten. Das ist immer ganz ähnlich, dann zu sagen, bescheidet euch mit dem, was es schon gibt, und kümmert euch da, statt jetzt hier mehr zu fordern. Aber das ist einfach eine, also fand ich sehr, sehr schlüssig zu sagen. Also schaut einfach doch auf die Menschen selber und was ihnen entspricht und ermöglicht ihnen das, was ihnen entspricht.
Ja, ich denke, da sind die Tefillin eben auch ein gutes Beispiel, weil man eben wirklich man kann eigentlich nicht sagen, es ist verboten. Also das wäre eine ganz kleine Minderheitenregelung und trotzdem hat sich in der Tradition so ein starker Widerstand dagegen aufgebaut. Und so in manchen Zitaten habe ich dann auch wirklich das Gefühl, ja, die Männer haben das ihnen, das Letzte, was ihnen noch geblieben ist, sozusagen spezifisch, dass ihnen das weggenommen wird. So. Und da glaube ich eben wirklich viel mehr an Psychologie als an Halacha da. Und das macht es eben auch so passend, dass mit manchen christlichen Problemen zu vergleichen. Und es wird wirklich, Alisa Berger ist ja gar nicht polemisch, aber es gibt viele Rabbinen, die eben auch von sich aus sagen, ja, die Frauen, die wollen das sozusagen machen, um sich selber herauszustellen und was soll das eigentlich? Und was sie hier eigentlich versucht, den Raum freizuschaffen, zu sagen, wieso ist man sich so sicher, dass Frauen damit sozusagen sich groß herauskehren oder wollen. Vielleicht geht es hier um eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung, die eben verloren geht, wenn man sie nicht ermöglicht und auf diese Weise das auch irgendwo zu rechtfertigen.
Ich habe es nicht so ganz so erlebt, dass, also ich habe den Eindruck, dass im jüdischen Sein und Glauben noch viele Schritte zu gehen sind, die wir im katholischen Glauben auch unter Mitwirkung der Frauen schon aktiver haben oder auch eine längere Zeit haben. Kann man das so sehen?
Ich sehe das ehrlich gesagt genau umgekehrt. Denn also, es gibt natürlich, ich denke, es gibt sowohl im Judentum wie im Christentum gibt es die lange Tradition, dass Frauen sich gerade in dem karitativen Bereich der Religion befasst haben. Die jüdischen Wohlfahrtsvereine, die jede jüdische Gemeinde eigentlich spätestens im 19. Jahrhundert gegründet hat, das waren immer Frauen, die geleitet haben und die hauptsächlich tätig waren, während eben die das Rituelle mehr der Raum für die Männer war. Und ich denke, dass gerade weil es im Judentum so oft um Gebote Erfüllung geht, ist mein Eindruck eigentlich, dass auch selbst wirklich im ganz traditionellen orthodoxen Judentum, das von Feminismus gar nichts wissen will, eigentlich immer schon die religiöse Betätigung der Frauen viel weiter gegangen ist, weil schon die Küche führen, eben nicht nur, was war das Essen auf den Tisch zu stellen, sondern schon ein gewisses Maß an Kenntnissen von Geboten, eben wie eine koschere Küche aussieht, bedeutete. Und Gebote, zu denen Frauen ja verpflichtet sind, wie eben an Pessach den Seder zu feiern, die Chanukka-Kerzen anzuzünden, deine Menge schon auch an alltäglicher Betätigung ist, was da ist und was eben auch den Rang von einer verpflichtenden religiösen Tätigkeit hat. Also mein Eindruck ist natürlich, die katholische Kirche hat Frauenchöre, sie hat inzwischen auch teilweise Frauen, die predigen. Aber das Entscheidende sozusagen, dass die Erfüllung des Priesteramtes ist was immer noch außen vor steht. Und in dem Vergleich dazu ist mein Eindruck eigentlich eher, dass orthodoxes Judentum auf einer ganz anderen Ebene Frauen auch Beteiligung ermöglicht, wie sie so eigentlich in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche sieht es natürlich anders aus, in der katholischen Kirche eigentlich bis heute nicht hat. Dass man sozusagen, wo Frauen heute in der katholischen Kirche tätig sein können, das sind sozusagen Dinge, die eigentlich auch keine so große liturgische Relevanz haben. Und man ist sich von daher leichter war, das zu ermöglichen. Das ist so mein Eindruck, den ich da habe. Bärbel.
Vielleicht habe ich auch nicht alles mitgekriegt, weil ich war eben noch ein bisschen beschäftigt. Du hast jetzt so viele verschiedene Varianten genannt, was gesagt wird über die Beteiligung, die erwünschte oder nicht erwünschte Beteiligung der Frau am Glaubensleben. Kann eine Gemeinde, zu der man gehört, kann da der Rabbiner entscheiden, was man darf und was nicht? Oder wird das von dem Oberrabbiner oder was festgelegt? Wie geht das?
Nein, eine obere Institution, die für alle oder sagen wir mal für alle orthodoxen Juden und Jüdinnen entscheidet, die gibt es eben nicht. Die gab es, solange es den jüdischen Sanhedrin, den Gerichtshof noch gab, und der ist im 5. nachchristlichen Jahrhundert auf Anordnung der byzantinischen Regierung abgeschafft worden. Und von daher kann im Grunde genommen jeder sich an seinen Rabbiner halten. Die heutigen Oberrabbiner in Israel, die haben keine größere Autorität als andere Rabbinen. Die haben eher eine repräsentative Funktion und also nicht mehr zu sagen. Und bei solchen Fragen, was eben Frauen zu ermöglichen, Dinge, die man jahrhundertelang nicht getan hat. Da kann wirklich letztlich jede Gemeinde für sich entscheiden. Es gibt außerhalb Israels, also in den USA zum Beispiel, da gibt es eine Organisation orthodoxer Rabbiner. Die versuchen dann Dinge sozusagen für alle orthodoxen amerikanischen Juden und Jüdinnen zu entscheiden. Aber das funktioniert auch nicht immer notwendigerweise. In Israel gibt es eine solche zusammenfassende orthodoxe Organisation überhaupt nicht. Und von daher, das ist eben auch die Möglichkeit, unterschiedlichen Gemeinden zu ermöglichen, in unterschiedlichem Tempo voranzugehen. Das werden wir auch gleich mal. Die Tfilin sind ja noch eine Frage, die zwar auch die Gemeinde betrifft, wo man entscheiden muss, ob man es beim Gemeindegebet erlauben will, aber ob eine Frau sich entscheidet, wenn sie zu Hause betet, Tfilin zu tragen, sie wird vielleicht immer noch Wert darauf legen, dass es zumindest einen orthodoxen Rabbiner gibt, der das erlaubt. Aber letztlich ist das ihre eigene Entscheidung da und beeinflusst weniger das Gemeindeleben. Wir werden gleich bei den folgenden Fragen, die kommen, da geht es um Fragen, die wirklich die Integration in die Gemeinde betreffen. Und da sehen wir eben auch gleich dann, dass es da unterschiedliche Entscheidungen von Rabbinern gibt. Und es gibt heute eben auch eine Vielfalt von Gemeinden, die das eine ja ermöglichen, das eine nicht ermöglichen. Und die Dinge sind irgendwo fließend und es ist vielleicht auch ja, eine Hilfe, dass es dieses unterschiedliche Tempo gibt.
Ja, das meine ich auch, ja. Dankeschön.
Ja, vielleicht sehen wir uns diese Beispiele an, um noch so ein bisschen mehr in den Blick zu bekommen, was heute Möglichkeiten für Frauen im Rahmen der Orthodoxie sind. Also das ist eigentlich die erste Frage, die sich gestellt hat im Gemeindegebet, ob Frauen zur Toralesung aufgerufen werden können. Und ich, also von jetzt ab gehe ich nach einem Buch, das auf Englisch veröffentlicht ist, Gender Equality and Prayer in Jewish Law. Das sind eigentlich beides Rabbiner, die zwar heute in den USA leben, aber die in Israel aufgewachsen sind, auch hier ihre Ordination erhalten haben und die kommen letztlich eigentlich zur Möglichkeit der vollen Gleichstellung der Frau. Und eben die erste Frage, die sie angehen, ist die Frage, ob Frauen zur Toralesung aufgerufen werden können. Und da heißt es im babylonischen Talmud, im Traktat Megillah, also der Traktat, der sich eigentlich mit dem Purimfest befasst, unsere Rabbinen lehrten, alle können in die Zahl der sieben, also die sieben Personen, die am Schabbat zur Toralesung aufgerufen werden, eingeschlossen werden, sogar ein Unmündiger, also ein Kind, das noch nicht bar mitzwa ist und sogar eine Frau. Aber die Weisen sagten, eine Frau soll nicht aus der Tora lesen, um der Ehre der Gemeinde wegen. Eigentlich haben wir wieder so einen ähnlichen Fall wie bei den Tfilin. Eigentlich ist es erlaubt oder vielleicht sogar noch weniger kritisch als die Tfilin. Es ist eigentlich erlaubt, aber man bringt was anderes, was eigentlich kein wirkliches Gebot ist, die Frage der Ehre der Gemeinde. Was ist damit gemeint? Und da ist jetzt auch für die weitere Diskussion wichtig, ob das ein Begriff ist, der sich ändern kann. Also wenn der Talmud sagt, das geht nicht um der Ehre der Gemeinde wegen, muss das notwendigerweise auch heute noch gelten. Rabbi Yosef Karo, der Verfasser des Shulchan Aruch, war durchaus der Meinung, dass es Fälle gibt, in denen die Gemeinde auf die Ehre verzichten kann. Also dass es zwar nicht ihrer Ehre entspricht, aber sie kann sich anders entscheiden. Der Bach, Rabbi Joel Zirkis in Polen des 16. Jahrhunderts, hat in Bezug auf den Vorbeter gesagt, die Bedeutung von um der Ehre der Gemeinde willen ist nicht, dass es respektlos ist gegenüber den anwesenden Personen, sodass sie auf die Sorge um die Ehre verzichten könnten. Vielmehr bedeutet es, dass es der Gemeinde nicht ziemt, dass sie vor den Erhabenen, also vor Gott, eine Person schickt, der bei ihrem Eintreten für die Gemeinde eine eindrucksvolle Haltung fehlt. Also es geht hier gar nicht um die Frage der Frau und vielleicht auch, weil eben zu der Zeit die Frage gar nicht diskutiert worden ist, ob Frauen aus der Tora lesen können, sondern es geht um die Frage sozusagen, welche Eigenschaften ein Vorbeter haben muss. Und in dem Zusammenhang sagt der Bach, Dinge, die in diese Kategorie der Ehre der Gemeinde fallen, das ist nicht eine Frage der individuellen Entscheidung, sondern dass es etwas ist, was eigentlich nicht geändert werden kann, sondern weil es eben etwas mit dem Hintreten der Gemeinde vor Gott zu tun hat. Rabbi Henkin in der Moderne hat gesagt, ungeachtet der Argumente, die dafür angeführt werden können, heute das Aufrufen von Frauen zur Tora zu erlauben, bleibt das Aufrufen von Frauen zur Tora außerhalb des Konsenses. Und eine Gemeinde, die sie einführt, kann nicht orthodox genannt werden und wird auch in ihrer Praxis nicht lange orthodox bleiben. Meiner Einschätzung nach trifft dies jetzt und für die nähere Zukunft zu. Und ich sehe keinen Grund, darüber zu diskutieren. Also auch hier kommen Argumente rein, die wirklich mehr pastoral sind, könnte man so sagen. Also ob man eben einen Konsens innerhalb der Orthodoxie erreichen kann. Und die Frage, ob man eine solche Gemeinde noch orthodox genannt werden kann. Und de facto ist es dieses Argument, ob man noch orthodox genannt wird, ist de facto das, was manche Gemeinden davon abhält, Frauen zur Tora aufzurufen. Und demgegenüber sagt Daniel Sperber, es gibt etwas Wichtigeres als die Ehre der Gemeinde, das ist die Menschenwürde der Frauen, die durch ihren Ausschluss von Ritualen in der heutigen Welt tief verletzt werden kann. Und es ist darum eben Ja zu erlauben. Und die Folgerung der beiden Verfasser hier von Ethan Tucker und Michael Rosenberg ist, es könnte sein, dass in unserer Welt die Ehre der Tora selbst es ist, die viele egalitäres Tora-Lesen wünschen lässt. Wir leben in einer Welt, in der es kaum noch rein männliche Institutionen gibt, die ernst genommen werden. Auch eine interessante Frage, wie man das mit der katholischen Kirche vergleicht. Daher könnte man vernünftigerweise argumentieren, dass das Aufrechterhalten des Ausschlusses von Frauen vom Tora-Lesen dessen Status als eine ernstzunehmende Aktivität in Gemeinden, die in anderen Bereichen ihres Lebens Gleichberechtigung der Geschlechter erwarten, de facto herabsetzt. Also sozusagen der Kontext ändert die Ehre der Gemeinde. Und tatsächlich ist das inzwischen auch eine eigene Gruppe, könnte man sagen, von orthodoxen Gemeinden geworden. Auf Hebräisch nennt man die Ha-Kilot Ha-Mishat Fot, die Gemeinden, die Frauen die Möglichkeit geben, teilzuhaben, die zwar weiter getrennte Sitzbereiche für Männer und Frauen haben und wie wir gleich sehen werden, auch Frauen nicht in jedem Zusammenhang als Vorbilderinnen akzeptieren, aber ihnen Anteil an dem Toralesen geben. Technisch wird das so gemacht, dass das Pult, von dem die Tora gelesen wird, in der Mitte des Raumes, also genau an der Grenze zwischen dem Männer- und dem Frauenbereich steht, und wenn der Moment des Toralesens kommt, wird auch der Vorhang, der die beiden Bereiche trennt, an dieser Stelle zurückgezogen, sodass also von beiden Seiten her der Zugang zum Pult möglich ist. Das ist also das, was ich durchaus in der modernen Orthodoxie immer mehr durchsetzt und fast schon, man könnte sagen, in diesen Gemeinden als eine Selbstverständlichkeit gilt. Die Frage von Frauen als Vorbeterin ist noch ein Stück komplizierter, denn wir bei dem aufgerufen werden zur Tora haben wir ja gesehen, dass das grundsätzlich erlaubt wird und nur sozusagen nachher noch Einschränkungen kommen. Das Problem bei Frauen als Vorbeterin ist, dass der Vorbeter, zumindest war es traditionell so, die Gebetspflicht für die erfüllt hat, die nicht selber beten können. Das gilt vor allem für das zentrale Gebet, das 18-Bitten-Gebet, das eigentlich erstmal jeder und jede für sich stumm betet und nachher der Vorbeter wiederholt. Und der Gedanke, dass der Vorbeter es wiederholt, war eben, dass derjenige oder diejenige, die das Gebet nicht auswendig können, wenn sie Amen auf das Gebet des Vorbeters antworten, im Grunde genommen ihre Gebetspflicht erfüllen. Und da ist eben die Frage, ob Frauen das tun können, wenn sie, wo es umstritten ist, ob Frauen auch zu diesem Gebet verpflichtet sind. Und eine weitere Aufgabe des Vorbeters ist es, dass er die Gemeinde bei den Gebetsabschnitten leitet, die nur in einem Minyan von 10 Religionsmündigen gebetet werden können. Und das ist der Tradition nach, sind das Männer ab dem 13. Lebensjahr. Und dann eben die Frage, ob das jemand tun kann. Und zwar wurde in der Tradition nicht die Frage gestellt, ob das Frauen tun können, denn auf die Idee kam bis heute niemand, sondern in der Tradition wurde die Frage gestellt, kann das jemand tun, der nicht religionsmündig ist, also ein Junge, der noch keine 13 Jahre alt ist, kommt im Grunde genommen. Und die möglichen Antworten, die im heutigen Kontext gegeben werden können, ist also heute, dass normalerweise die Gemeindemitglieder die Gebete kennen oder sie eben in den gedruckten Gebetbüchern vor sich haben und von daher der Vorbeter eigentlich nicht ihre Gebetspflicht erfüllt, sondern nur noch das Gebet ordnet. Also er nicht mehr für jemanden anderen eine Pflicht erfüllt, und das können dann Frauen ja tun. Und außerdem kann man zwar sagen, dass die Frauen zwar nicht zu dem Lesen des Höre Israel verpflichtet sind, aber nach weitem Konsensus ja zu dem dreimal täglichen 18-Bitten-Gebet. Und gerade dessen Wiederholung vor der Gemeinde ist eine Hauptaufgabe des Vorbeters. Und dann noch das Argument, dass eben der Vorbeter gerade wichtig ist für die Teile, die nur im Minyan gebetet werden können, erfordern zwar diese Teile, dass es ein Minyan gibt, aber sie erfordern nicht eine besondere Qualität des Vorbeters. Wie Beispiele aus der Tradition zeigen, in denen die Aufgabe des Vorbeters auch Minderjährigen übertragen wurde. Und das sind eben gerade Dinge, die mit der Heiligkeit zu tun haben, also gerade das Kaddisch, das einerseits ein Gebet ist, das den Ablauf des Gemeindegebetes gliedert, aber auch das Gebet ist, dass man zur Erinnerung an Tote sagt. Und weil es eben gerade Dinge sind, die mit der Heiligung des Namens Gottes zu tun haben, kann man hier auch sagen, dass Frauen dazu ja auch verpflichtet sind. Und in dem Kontext bringen Sie ein interessantes Zitat von Rabbi Yair Bacharach, der Rabbiner in Koblenz, Mainz und Worms war, der berichtet, etwas Merkwürdiges ist in Amsterdam geschehen und wurde ganz öffentlich gemacht. Ein Mann starb ohne einen Sohn und ordnete an, dass 10 Männer 12 Monate lang jeden Tag in seinem Haus lernen sollten, und nach ihrem Lernen sollte seine Tochter Kaddisch sagen. Die Weisen und Leiter der Gemeinde erhoben keinen Widerspruch. Und obwohl es keine Grundlage gibt, ihnen zu widersprechen, denn auch Frauen sind zur Heiligung des Namens verpflichtet und es gibt einen Minyan von Männern, besteht doch Grund zur Sorge, dass die Kraft der Bräuche Israels, die auch Torah sind, geschwächt wird und sich jeder einen eigenen Altar baut, also symbolisch gesehen sozusagen seine eigene Entscheidung fällt, entsprechend seiner Ansichten. Daher muss man in diesem Fall, wo die Sache öffentlich ist, dagegen protestieren. Also normalerweise war es eben, oder ist es bei vielen Orthodoxen bis heute so, dass der Sohn oder die Söhne des Verstorbenen oder auch der Verstorbenen, das würde auch für eine Mutter gelten, eben 12 Monate lang im Gemeindegottesdienst Kaddisch für ihre Eltern sagen. Und hier war eben ein Fall, wo ein Mann ohne Sohn war, aber eine Tochter hatte und versucht hat, einen Weg zu finden, wie dann trotzdem jemand für ihn Kaddisch sagt. Und das mit dem Lernen der 10 Männer in seinem Haus organisiert hat, wonach dann die Tochter Kaddisch sagen konnte. Eine moderne Antwort dazu von Rabbi Aaron Soloveitchik: Es scheint, dass es heute, wo viele jüdische Männer und Frauen hinsichtlich des Aufrufens von Frauen zur Torah für Gleichberechtigung der Geschlechter kämpfen, wenn orthodoxe Rabbiner eine Frau daran hindern, Kaddisch zu sagen, in einem Kontext, wo es möglich ist, dass dies zu einem wachsenden Einfluss konservativer und liberaler Rabbiner führen wird, verboten ist, eine Tochter daran zu hindern, Kaddisch zu sagen. Also auch hier genau das Umgekehrte zu sagen, wir können es uns sozusagen gesellschaftlich nicht leisten, die Tochter am Sagen des Kaddisch zu hindern, denn das wird wahrscheinlich heute die Frauen dazu bringen, dass sie eben in religiöse Bewegungen, die konservative oder die liberale gehen, die ihnen das ermöglichen und ihnen diese eben auch spirituell wichtige Sache des Kaddisch-Sagen ermöglichen. In Israel ist es tragischerweise, muss man sagen, dass es so weit gekommen ist, aber es ist zu einem ganz berühmten Fall gekommen, wo eine orthodoxe Frau über ihren Sohn Kaddisch gesagt hat in Anwesenheit der Oberrabbiner Israels. Und das in dem Sinne auch hingenommen wurde, das war Racheli Frenkel, die Mutter von einem der drei Yeshiva-Studierenden, die, ich glaube 2014 oder 2015 war es, die von Hamas-Terroristen ermordet wurden, zunächst entführt wurden, dann ermordet wurden. Das Ganze hat schließlich zu einem großen bewaffneten Auseinandersetzung mit dem Gazastreifen und zu über 3000 Toten geführt. Und als die Söhne beerdigt wurden, hat eben die Mutter von einem dieser Ermordeten, die eben auch eine Frau ist, die sehr viel Torah gelernt hat und der das Torah-Studium für Frauen ganz wichtig ist, hat bei dieser eben im Fernsehen übertragenen Beerdigung, wo wie gesagt die Oberrabbiner dabei waren, hat sich entschlossen, zusammen mit ihrem Mann und ich glaube noch mit weiteren Söhnen, die schon religionsmündig waren, Kaddisch über ihren Sohn zu sagen. Und da ist keiner auf die Idee gekommen, natürlich auch eben vor dieser großen Tragödie der Familie, das hat auch niemand gewagt, zu sagen, das passt hier nicht, dass sie Kaddisch sagt. Und so ist eigentlich sozusagen wirklich im Kern der Orthodoxie ist aufgrund dieses Mordes ist dazu gekommen, dass hier wirklich sozusagen in aller Öffentlichkeit vor den großen Repräsentanten der Orthodoxie in Israel eine Frau, die Kaddisch sagte, auftrat. Und ich habe es auch selber mal persönlich erlebt im Fall einer Familie aus einer Gemeinde, in der ich eine Zeit lang gebetet habe, wo die 18-, 19-jährige Tochter an Krebs gestorben war. Und auch da bei der Beerdigung, das sind das normalerweise, also die Toten, die Beerdigungsgesellschaft, die Chedra Kadisha, ist eigentlich wirklich in den Händen von ultraorthodoxen Männern, die also den Leichnam für die Beerdigung vorbereiten und die dann auch da stehen bei der Beerdigung. Und auch vor diesem Hintergrund hat auch die Mutter es sich nicht nehmen lassen, zusammen mit dem Vater Kaddisch über ihre Tochter zu sagen. Und auch da sind nicht die Leute von der Beerdigungsgesellschaft eingeschritten und haben gesagt, das geht nicht. Also auf diese Weise, bei solchen Situationen ist es etwas, was sich eigentlich immer mehr auch durchsetzt. Und schließlich die entscheidende Frage ist eben wirklich, von der abhängt, ob Frauen wirklich völlig gleichberechtigt sind. Im liturgischen Bereich ist die Frage, ob Frauen in den Minyan von Zehnsreligionsmündigen eingeschlossen werden. Und solche Fragen werden eben gerade auch aktuell in kleinen Gemeinden, wo es eben passieren kann, dass man morgens zum Gebet kommt und es sind 10 Personen, aber nicht 10 Männer da. Und was macht man jetzt sozusagen? Und auch dieses Gefühl zu haben, als Frau die 10. Person zu sein, und wird man jetzt mitgerechnet oder nicht, das macht einen ziemlich großen Unterschied, würde ich sagen. Ja, und dazu erklären eben Ethan Tucker und Michael Rosenberg, also natürlich logischerweise in der Mishnah und im Talmud wird die Frage des Einschlusses von Frauen in den Minyan nie aufgeworfen. Und stattdessen nur der, denn sozusagen hatte noch niemand, das Problem hatte niemand sozusagen, stattdessen nur der in Ausnahmefällen mögliche Einschluss von Minderjährigen und Sklaven. Mittelalterliche Rabbinen verstehen Minyan als eine Gruppe 10 religionsmündiger Männer, ohne zu erklären, warum Frauen nicht mitzählen. Das war vermutlich selbstverständlich. Die einzige Ausnahme ist Rabbeinu Tam, einer der Enkel Raschis, auch ganz wichtig als Talmud-Kommentator. Der sagt, ein Minderjähriger oder Sklave können den Minyan vervollständigen, da Gottes Gegenwart unter allen, die zur Einhaltung von zumindest einigen Geboten verpflichtet sind und in den Bund gehören, weilt. Aber mehr als einer würde dem Himmel keine ausreichende Ehre erweisen. Die logische Folgerung wäre, dass dann auch eine Frau mitgezählt werden kann, denn auch Frauen sind ja zumindest zur Einhaltung von einigen Geboten verpflichtet. Und diese Position wird im 13. Jahrhundert von Rabbi Simcha von Speyer berichtet, wo er nämlich sagt, da das Kriterium, dem Himmel keine ausreichende Ehre zu erweisen, nirgendwo in Bezug auf Frauen erwähnt wird, könnte sogar mehr als eine Frau mitgezählt werden. Dann haben wir einige Jahrhunderte später den Lewusch, Rabbi Mordechai Jaffe, der in Prag, Italien und Polen gelebt hat. der gesagt hat, weder ein Sklave noch eine Frau noch ein Minderjähriger können zu Minyan gezählt werden, da sie nicht zu den Geboten, und er meint damit zu allen Geboten, verpflichtet sind. Manche erlauben 9 Erwachsenen, einen Minderjährigen hinzuzufügen, eben einen Minderjährigen, aber keinen Sklaven und keine Frau, da der Minderjährige letztendlich, sobald er 13 wird, verpflichtet sein wird. Das Beit Yosef erwähnt die Positionen von Rabbeinu Tam und Rabbi Simcha, schließt aber die Folgerung, da Rabbeinu Tam selber so etwas nicht wollte, wie kann man in dieser Hinsicht nachsichtig sein? Und außerdem ist es allgemeine Praxis, Frauen in keiner Weise einzuschließen. Und so definiert auch der Shulchan Aruch, beide von Josef Caro verfasst, ein Minyan besteht aus 10 erwachsenen freien Männern. Dann hören wir von Rabbi Yaakov Emden, der in Altona und Emden gewirkt hat. Die Weisen sagten ausdrücklich, dass eine Frau zu den 7, die zur Tora aufgerufen werden, gezählt werden kann. Dennoch sagten sie, dass sie nicht öffentlich lesen darf wegen der Ehre der Gemeinde. Und das ist auch das Problem hinsichtlich des Einschlusses von Frauen im Minyan. Die Halacha ist eindeutig, dass das einzige Hindernis, sie mitzuzählen, der Aspekt der Ehre ist. Aber heute, da alle Autoritäten darin übereinstimmen, dass Frauen nicht mitgezählt werden, kann nichts weiteres gesagt werden. Wir sollten nicht von der Entscheidung des Beit Yosef abweichen, dessen Zeugnis glaubhaft ist, dass der Brauch, sie nicht mitzuzählen, sich verbreitet hat. Und ähnlich geht es so weiter ins 20. Jahrhundert, soweit sich Rabbinen überhaupt zu der Frage geäußert haben. Und Eitan Tacker und Michael Rosenberg versuchen jetzt eine Lösung zu finden, wie man aus dem verbreiteten Brauch sozusagen rauskommen kann. Die Analyse von Rabbeinu Tam zeigt, dass Frauen theoretisch mitzählen. Die Frage war nur, ob die realen Umstände jüdischen Lebens die praktische Umsetzung der Theorie unterstützen konnten und sollten. Die Frage für Gemeinden, die heute um diese Angelegenheit ringen, ist, welche Konsequenzen die Fortsetzung der Realität hat. Die bloße Existenz dieses moralischen Dilemmas für einige Gemeinden und die Intensität, mit der es behandelt wird, zeigen die Überzeugung, dass eine Botschaft, die sagt, dass Frauen die Ehre des Himmels unterminieren und eben deswegen nicht mitgezählt werden, heute offenbar falsch und verzerrend ist und vielleicht sogar die Vitalität der jüdischen Gemeinde bedroht. Und dann geht eigentlich noch ein weiterer Ansatz, und ich denke, das ist der entscheidende, wo wir jetzt zunächst mal Rabbi Yoel Ben Nun, einen wichtigen israelischen Rabbiner, gemäßigter Vertreter der Siedlerbewegung, haben, der im Grunde genommen sagt, dass was im Talmud als Frau bezeichnet wird, nicht Frau heute ist. Und er sagt dazu, die meisten Frauen heutzutage sind frei. Eben, sie stehen nicht unter der Autorität ihres Vaters oder ihres Mannes und nicht sklavenähnlich, denn es gibt keine höhere Macht über ihnen. Daher übersieht jeder, der die Entscheidungen der Weisen zitiert, die auf der Vorstellung, eine Frau ist einem sklavenähnlich in jeder Hinsicht beruhen, dass er eine Halacha von einer Realität in eine andere überträgt, ohne dass es dafür eine Grundlage gibt. Es ist offensichtlich, dass wir nicht über dieselbe Kategorie von Frauen sprechen. Der rabbinische Begriff Frau ist nicht biologisch, sondern meint eine von anderen, dem Vater, dem Ehemann abhängige Person und ist daher auf heutige Jüdinnen nicht anzuwenden, die damit dieselben Verpflichtungen wie Männer haben. Daraus würde sich auch dann ergeben, dass Frauen verpflichtet sind, die positiven Gebote, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind, einzuhalten. Also nicht nur Tfilin tragen dürfen, sondern Tfilin tragen müssen. Und daraus folgern jetzt Eitan Tacker und Michael Rosenberg. Rabbiner Ben Nuns Modell ermöglicht, Frauen gleichberechtigt zu Minyan zu zählen. Selbst nach der Definition des Levush, dass dies eine Gruppe von 10 maximal auf die Gebote verpflichteten Juden ist. Denn nach diesem Modell sind ja auch Frauen maximal verpflichtet, weil es eben nicht um Frau im biologischen Sinne geht. Wir finden dieses Modell ehrlich und plausibel als einen halachischen Weg, und seine Betonung ritueller Gleichberechtigung der Geschlechter gerade als eine Verpflichtungen schärfende und nicht sie aufweichende Angelegenheit spricht uns an. Aber wir erkennen auch an, dass diese Art halachischen Denkens noch neu ist und in vielen Gruppierungen noch beobachtet und verdaut wird. Und so gibt es eben tatsächlich einzelne Gemeinden, die sich vielleicht nicht wörtlich als orthodox, aber zumindest der Halacha verpflichtend definieren, aber sie sind im Vergleich zu der Zahl der Gemeinden, die Frauen zur Tora aufrufen, schon noch um einiges weniger. Aber es ist so, man sagt ja auch hier, es wird beobachtet und verdaut. Also es gibt schon einige, die es machen und andere, die es noch diskutieren. Und in 10 Jahren wird das Bild vielleicht nochmal anders aussehen. Aber es ist zumindest ein theoretischer Weg der Argumentation eröffnet, wie man es machen kann. Ja, soweit also die unterschiedlichen Aspekte, die schließlich und endlich eben zur Gleichberechtigung von Frauen im Gemeindegebet führen können. Ja, sind dazu Fragen, Überlegungen?
Ja, meine Frage wäre, also ich stelle mir das so vor, es gibt sehr ultrakonservative Juden, es gibt konservative Juden, es gibt Liberale, es ist viel Bewegung, was Sie ja auch schildern. Das ist ja toll, das ist super. Kann man das so in Zahlen benennen, in Prozentzahlen? Wie viel sind so ultra orthodox, wie viele dahinter steckt ja so die Frage, inwieweit kann sich das so langsam durchsetzen oder weiter durchsetzen, so die Stärkung der Jüdin, der Rolle der Frau im Judentum.
Ja. Also ich kann es jetzt nur für Israel versuchen, so ein bisschen einzuordnen. Ich würde mal sagen, sicher 90% der sich religiös definierenden Juden und Jüdinnen in Israel werden sich als orthodox definieren. Also in dem Sinne bleiben die liberalen und die konservativen Bewegungen noch eine Minderheit, allerdings nicht mehr so, wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren war, dass es eigentlich nur Einwanderer aus den USA oder aus Westeuropa waren. Das sind inzwischen schon Gemeinden, den Leute, die hier geboren sind, angehören, die Rabbiner und Rabbinerinnen haben, die hier ausgebildet sind. Also man kann sie nicht mehr als einen Import aus dem Ausland bezeichnen, was manche Orthodoxe gerne machen. Da tut sich schon einiges. Und ja, zumindest in jeder größeren Stadt in Israel gibt es heute mindestens eine reformierte und konservative Gemeinde. In Jerusalem gibt es, ja, ganz grob gesagt, schätze ich mal, mindestens 5 von jeder Sorte in unterschiedlichen Stadtteilen. In der Orthodoxie kann man vielleicht so sagen, dass ganz, ganz grob gesagt so 20% sicher sich ultraorthodox sind, für die sozusagen solche Fragen eigentlich überhaupt nicht diskutiert werden. Und da ist vielleicht die Emanzipation der Frauen eher eine Emanzipation im Bereich ihrer Berufstätigkeit. Denn die Frauen arbeiten ja, das ist ja absolut akzeptiert, beziehungsweise sogar nötig, wenn die Männer Tora studieren. Und dass diese Berufe nicht mehr nur Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen sind, sondern dass teilweise auch Hightech-Berufe sind, gerade auch wenn das Berufe sind, die man teilweise in Heimarbeit haben kann. Also da in der Weise hat sich vielleicht ein neues Bewusstsein der ultraorthodoxen Frauen gebildet. Und ja, und bei dem Übrigen, sagen wir mal, wenn wir grob sagen, 80% sind die nicht ultraorthodoxen Orthodoxen, dann würde ich vielleicht schon sagen, dass man der modernen Orthodoxie vielleicht doch 30% oder 40%, also wirklich ganz, ganz grob geschätzt, zurechnen kann, also sozusagen das Potenzial, in dem solche Fragen, wie wir sie gerade haben, hier diskutiert wird, natürlich immer noch sehr anders beantwortet wird. Aber die Entwicklung ist enorm. Also ich betrachte das jetzt so seit etwa 30, 35 Jahren. Und in der Zeit sind eben solche Gemeinden entstanden, die Frauen zumindest aus der Tora lesen lassen, sind alle diese Fragen angeschnitten worden. Also es ist schon, würde ich sagen, etwas, was ziemlich schnell geht. Und auch, das ist heute, dass einem orthodoxen Mädchen irgendeine rituelle Form von Bat Mitzwa ermöglicht wird, dass sie lernen wird, aus der Tora vorzulesen, zumindest zu ihrer Bat Mitzwa, ist in dieser modernen Orthodoxie eigentlich schon ziemlich selbstverständlich geworden. Und ich denke, die Entwicklung geht so weiter, eben auch dadurch, dass es eben Schulen, Tora-Hochschulen geht, an denen sowas auch gelehrt wird, dadurch, dass auch eine wachsende Zahl von orthodox ordinierten Rabbinerinnen gibt. Also es ist etwas, was weitergeht. Und ich denke, in den USA, wo natürlich insgesamt innerhalb der amerikanischen Juden ist der Prozentsatz derer, die orthodox sind, wesentlich geringer als in Israel natürlich. Aber diejenigen, die sich noch als orthodox definieren, da ist das auch etwas, was einen zunehmenden Raum einnimmt. Und in Deutschland ist es natürlich einfach viel zu klein. Da ist auch oft einfach die Notwendigkeit eben der Einheitsgemeinden, dass es eben in einem Ort, in einer Stadt so wenig Juden überhaupt gibt, dass man versucht halt alle irgendwie in eine Gemeinde zu integrieren. Und das geht immer auf Kosten der Emanzipation der Frauen, denn dann kommen halt die sagen, nein, wenn Frauen das und das tun dürfen, komme ich nicht mehr in die Synagoge. Und es gibt relativ wenige Frauen, so gern sie vielleicht gleichberechtigt wären, die dann sagen würden, wenn wir nicht gleichberechtigt sind, kommen wir halt nicht in die Synagoge. Sozusagen das Druckpotenzial von der nicht egalitären Seite ist da größer. Und da müsste man in Deutschland einfach viel größere Gemeinden noch haben, die oder eine größere Zahl von Juden, die sich interessieren, in die Synagoge zu gehen und vielleicht eben auch eine größere Vielzahl von Gemeinden haben, die unterschiedliche Wege ermöglichen.
Ja, dann viel Erfolg weiter.
Ja, danke. Also in Jerusalem ist hier wirklich die Chance, dass eben gerade, weil sich die moderne Orthodoxie eben auch gerade in Jerusalem konzentriert, dass da eigentlich wirklich für jede kleine Variante von Form der Beteiligung von Frauen eigentlich was zu finden ist. Also da ist sehr viel. Bärbel, du bist noch stumm geschaltet.
Ist es in Tel Aviv ähnlich, wie du es
vorhin in Tel Aviv einfach viel weniger Orthodoxe gibt. Also ich vermute schon, dass es auch einzelne solcher Gemeinden auch in Tel Aviv gibt, aber durch die grundsätzlich geringere Zahl von Orthodoxen ist da auch die Vielfalt geringer. Also da ist gerade, weil Jerusalem religiöser ist, bietet es da mehr Möglichkeiten.
Sind dann dort da mehr liberale Gemeinden oder konservative?
Wenn überhaupt noch. Ich meine, die ganz überwiegende Mehrheit der Tel Aviver ist überhaupt nicht religiös. Also ich bin gar nicht mal sicher, ob Tel Aviv mehr liberale Gemeinden als Jerusalem hat, aber weiß ich jetzt einfach nicht.
Macht es einen Unterschied? Nehmen Sie sofort dran, Frau Skeet. Ich habe noch eine Frage. Macht die Herkunft einen Unterschied oder war das eben Zufall? Du hattest die aschkenasischen Beispiele, weil ich zumindest hier für Deutschland auch manchmal den Eindruck habe, das ist ja auch die Tendenz des Zuzugs, den wir seit 89 haben, der ja auch ein Stück weit kulturell geprägt ist und aus patriarchalen Kontexten kommt, dass da auch deutlich weniger Offenheit gegenüber Frauen ist. Ist das in Israel auch so zu sehen?
Also es sind schon mehr aschkenasische Juden und Jüdinnen, zu denen aber auch also gehört ja ganz Europa von Frankreich bis Russland dazu, zum aschkenasischen Judentum. Es ist mehr da, wo das irgendwo auch brennend ist, und wohl in den sephardischen Gemeinden ist das noch viel weniger, aber es gibt einzelne egalitäre sephardische Gemeinden auch schon. Ja. Frau Skeets.
Wer bestimmt, welche Richtung in einer Gemeinde praktiziert wird? Oder wie entstehen diese unterschiedlichen Gemeinden?
Letztlich durch Diskussion innerhalb der Gemeinde. Gerade solche Gemeinden, die Frauen mehr Möglichkeiten geben, die entstehen normalerweise dadurch, dass eine Zahl von Personen, die eben groß genug ist, um eine Gemeinde zu haben, sich zusammentut und sagt, wir fangen an, gemeinsam zu beten, weil wir in den vorhandenen Gemeinden nicht das finden, was wir brauchen. Und dann ist es normalerweise auch so, dass man wirklich, wie man weitergeht, dass dann auch in der Gemeinde durch Mehrheitsbeschlüsse in den Gemeinden auch entscheiden wird. Das sind normalerweise wirklich demokratische Prozesse und es kann auch manchmal, das habe ich auch mehrfach erlebt, wenn eben auch ein Teil nicht so weit gehen will wie andere, dass ein Teil auch dann eine neue Gemeinde vielleicht gründet. Und man sozusagen so eine Gemeindegründung, da muss man sich ja sicher nicht direkt schon eintragen lassen als Verein. Es reicht einfach, dass man eben mindestens 10 Personen hat, die nach, so wie man es eben definiert, sich treffen, dass man einen Minyan hat und natürlich, man muss auch an eine Torahrolle kommen, was manchmal ein Problem sein kann, weil die eben relativ teuer sind. Aber sobald man das hat, kann man eine eigene Gemeinde anfangen. Und auf die Weise sind viele solcher Gemeinden gerade auch in Jerusalem entstanden, aus dem Bedürfnis eben weitere Möglichkeiten zu geben, die eben vielleicht die Muttergemeinde, in der man aufgewachsen ist, nicht bietet und zu versuchen, was Neues anzufangen. Und natürlich für orthodoxe Juden kommt ja auch noch immer dazu, die gehen ja nur zu Fuß am Schabbat, die würden nicht mit dem Auto fahren, dass man so eine Gemeinde natürlich auch gerne in der Nähe des Hauses, also sagen wir mal wenigstens nicht weiter als 30 Minuten, ich glaube, das ist etwa die Toleranzgrenze, was die meisten noch bereit wären zu gehen. Auf die Weise entstehen natürlich auch manchmal neue Gemeinden, wenn vielleicht Leute irgendwo mal, wenn sie zu Gast waren in einem anderen Stadtteil, was gesehen haben und überlegen, ob sie nicht vielleicht auch in ihrer Umgebung was finden können, was gründen können, was den Bedürfnissen entspricht auch.
Und dann sucht man sich den passenden Rabbiner oder wie geht das dann?
Eine Gemeinde braucht nicht notwendigerweise einen Rabbiner.
Ach so.
Der Rabbiner ist dafür da, Torah zu lehren und halachische Entscheidungen zu fällen. Er hat eigentlich keine liturgische Aufgabe. Ja. Das ist was. In Deutschland gibt es, glaube ich, so gut wie keine Gemeinde ohne Rabbiner.
Ja.
Das liegt einfach daran, dass unter deutschen Verhältnissen der Rabbiner halt die Person ist, die weiß, wie man ein Gebet leitet. Aber das ist nicht notwendigerweise so. Und gerade im orthodoxen Judentum, eigentlich jeder weiß, wie vorgebetet wird. Jeder hat gelernt, zur Bar Mitzwa, zur Bat Mitzwa, wie man aus der Tora liest. Und von daher sind das Aufgaben, die eigentlich so reihum vergeben werden. Und vielleicht versucht man für die Feiertage jemanden zum Vorbeten mit einer besonders schönen Stimme zu nehmen. Aber das ist eine völlig unhierarchische Sache. Und ich meine, es gibt also eine Gemeinde, wo ich einige Jahre war, die haben halt den Rabbiner Eitan Tucker, den ich zitiert habe, den haben wir genommen als sozusagen halachischen Berater. Nicht als jemanden, der uns auferlegen wird, was wir machen, aber der uns sozusagen die Möglichkeiten vorlegen wird. Aber es war immer noch unsere Entscheidung, sozusagen, was wir davon jetzt annehmen werden oder nicht. Also eben jemand zu haben, der die Expertise reinbringt, aber dann doch nicht die Entscheidung fällen wird.
Das ist aber ein großes Zeichen von Freiheit. Ne?
Ja, das ist die Freiheit der Orthodoxie, würde ich sogar gerade sagen, weil eben da Leute sind, die die nötige Ahnung haben, um solche Sachen selber entscheiden zu können. Während gerade in Reformgemeinden ist oft eben, natürlich haben die auch Gemeindeversammlungen und die können vielleicht einen Rabbiner rausschmeißen und einen anderen nehmen, wenn ihn ihr Rabbiner. Die werden solche Entscheidungen viel eher den beruflichen Leuten überlassen, weil sie sagen, die haben halt die Ahnung davon, das zu machen.
Danke.
Weil das ist natürlich der entscheidende Unterschied, sag mal, zur katholischen Kirche,
ja,
diese Freiheit natürlich nicht kennen, sondern wo man dann darauf hingewiesen wird, wenn man diese Freiheiten gerne hätte, dann kann man doch einfach die Konfession wechseln. Das war ja mit innerhalb der Synode, also des synodalen Prozesses Weges, so eine Empfehlung, die aus Rom kam. Wenn ich Dieter mal richtig verstanden habe, würde man das innerhalb von orthodoxen Gemeinden jetzt nicht sagen. Da würde man nicht sagen, wenn ihr das jetzt, also dann diskutiert man das aus und überlegt gemeinsam, aber man würde jetzt nicht sagen, dann verlass doch die Gemeinde und such dir, oder selbst wenn, ist es auch kein Problem, das zu tun.
Ja.
Bei uns ist es ja dann gleichzeitig, der Austritt aus der Religionsgemeinschaft ist ja gleichzeitig auch sozusagen mit dem Bann belegt, so dass man auch hinausfällt aus dieser Heilsgemeinschaft sozusagen. Das ist ja ein ganz anderes Selbstverständnis.
Also eigentlich nach orthodoxer Konzeption kann man eigentlich, man kann aus einer konkreten Gemeinde austreten und man kann nicht aus dem Judentum austreten. Das geht eigentlich gar nicht. Und ich finde es aber auch aus der Perspektive der katholischen Hierarchie aber auch ein Armutszeugnis, wenn sie es jetzt schon besser findet, dass Leute die Konfession wechseln, als dass sie vielleicht gewisse Dinge ändert. Das war eigentlich auch nicht, würde ich mal sagen, die ursprüngliche Wunschvorstellung der katholischen Hierarchie war.
Nee, das sind dann irgendwann ganz schwache Argumente, aber es fällt halt, so bestimmte Parallelen fallen in der Argumentation, also dass man mit dem Konsens argumentiert, der noch nicht erreicht sei und so, das ist ja sehr, sehr ähnlich eigentlich.
Ja, also ich denke, von Argumentation ist vieles auch gerade das zu sehen, es geht um Dinge, die nicht wirklich verboten sind, aber die waren halt noch nie so und wie macht man das? Ja. Da ist sicherlich vieles parallel und unser Vorteil ist halt, wir müssen eben nicht das ganze orthodoxe Judentum auf einmal überzeugen, sondern es können einzelne Gemeinden einzelne Schritte machen. Und es ist auch eine Möglichkeit, einfach auch zu prüfen, was funktioniert und was nicht. Das kann vielleicht auch in einigen Jahrzehnten zu anderen Folgerungen kommen, aber man kann inzwischen einfach mal experimentieren auch. Natürlich nicht, also schon die Leute, die solche Experimente machen, neue Gemeinden gründen, die tun das natürlich schon nach Studium der passenden Quellen. Also man würde nicht einfach sagen, wir haben jetzt Lust dazu. Das würde nicht mehr sozusagen, da würde jemand dann wirklich sagen, okay, ich bin nicht mehr orthodox, ich gehe halt, wenn überhaupt noch in eine reformierte Gemeinde. Also dass die Texte ernst zu nehmen, das bleibt schon dabei. Aber eben der Versuch, sie auch anders auszulegen. Gut, also heute dieser Ausflug in die Stellung der Frau in der Orthodoxie. Und
war interessant.
Ja, freut mich. Das sind ja auch so Dinge, glaube ich, die nicht ganz so einfach, zumindest in deutschen Veröffentlichungen, zu bekommen sind.
Nein, gar nicht.
Weil es eben auch eine Diskussion ist, die innerhalb des deutschen Judentums nicht so stark da ist. Und daraus ergibt sich das einfach. Ja, nächstes Mal geht es dann um die jüdischen Feiertage. Also es gibt da zwei Einheiten dazu. Also ich habe das so geteilt, dass es in der ersten Einheit um die Feste geht, die in der Tora erwähnt werden und in der zweiten Einheit um die Feste, die nach Abschluss der Tora entstanden sind. Gut, dann wünsche ich einen schönen Abend und bis nächste Woche.
Danke.
Danke.
Tschüss.